Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und bei mir jemand zu Gast, der schon ein paar Mal dabei war, wenn es um Brettspiele ging. Heute geht es aber um ein ganz anderes Thema. Guten Morgen, Marcel.
Hallo.
Hallo. Marcel, genau. Genau. Stell dich doch am besten nochmal kurz vor, bevor wir ins Thema gehen. Du warst ja schon mal dabei, aber trotzdem für die Hörer, die nicht jeden Tag hören.
Ja, ich bin Marcel André Casasola Merkel, im Internet eigentlich eher als Zeitweise bekannt. Mhm. Und bin seit 1997 Brettspielentwickler.
Genau, und bist ja auch in anderen Podcasts aktiv, bei unseren Freunden von den Coding Monkeys bist du ja auch tätig und im Podcast auch ab und zu dabei.
Genau, bei den Fanboys, da hatten wir letztens die 150. Folge. Mhm. Und ich habe auch mal so eine Fortsetzungshörspielserie gemacht. Aber die hörten momentan noch mittendrin auf.
Und wenn wir jetzt einen Videopodcast hätten, dann würde man auch ein paar Brettspiele von dir sehen, was ich dann immer sehr schön finde, wenn ich durch das Brettspielregal gucke. Da können wir vielleicht ein andermal auch nochmal drüber reden. Du hast sicherlich auch wieder irgendein Brettspiel in Arbeit. Heute geht's aber um eine iOS-App, um ein Spiel, ein kleines Adventure, was du gemacht hast, was exklusiv fürs iOS erschienen ist.
Genau, sozusagen mein Debüt als Videospielentwickler.
Ja, nicht ganz, oder? Du hast ja schon so ein paar Versuche mit Webbrowser-Spielen gemacht. Da gab es doch neulich auch so ein kleines Jump'n'Run von dir, aber das erste kommerzielle im App Store.
Ja, stimmt. Das war was ganz Kurzes. Das war eher so ein Eintagesprojekt, was ich damals gemacht habe.
War das so Game Jam oder war das einfach zum dich ausprobieren?
Es war so mein persönlicher Game
Jam. Du hast mit dir selbst gejammt,
yeah. Ja, ich komme immer nicht bei den Game Jams dazu. Das ist sehr schade, aber irgendwie habe ich da nie die Zeit. Die sind auch meistens am Wochenende und am Wochenende habe ich gefühlt immer am wenigsten Zeit für sowas. Mhm. Genau, deswegen habe ich leider noch bei keinem einzigen Game Jam mitgemacht.
Genau, und deswegen habe ich dich heute eingeladen. Also nicht deswegen, weil du nicht bei den Game Jam mitmachst, sondern weil du eine App gemacht hast. Die nennt sich Two Dreams. Genau. Und ist dein erstes Spiel. Stell's doch am besten, bevor wir irgendwie einsteigen und darüber reden, wie du auf die Idee gekommen bist, stell's doch am besten kurz vor, um was geht's bei Two Dreams, was für eine Art von Spiel ist es und genau.
Two Dreams, also die zwei nicht ausgeschrieben, sondern als Ziffer, habe ich entwickelt für iOS, das heißt iPhone und iPad, Universal. Das Ganze ist eine stimmungsvolle Adventure Puzzle-Kurzgeschichte sozusagen. Mhm. Es war eine Traumreise, man taucht ein in den Traum des Spieleentwicklers, also in meinen Traum sozusagen, und erlebt den nach und muss dabei ein paar kleine Rätsel lösen und hangelt sich so durch den Traum, wie ich ihn oder wie der Spieleentwickler ihn erlebt hat.
Kann man sich am Anfang so ein bisschen wie so eine Interactive Novel vorstellen, oder? Also da gibt's ja auch einen großen Trend in letzter Zeit, dass so Geschichten visualisiert werden und man sich so durch den Story-Modus, also durch die Texte durchhangelt. Und so fängt's ja relativ linear an.
Genau, es bleibt insgesamt schon eher linear. Also es gibt so eine Stelle, wo du dann mehrere Pfade hast, aber im Grunde ist es eine Geschichte, dann ist es ja sozusagen eine Nacherzählung eines Traums. Mhm. Der ist ja auch mehr oder weniger linear. Ich habe versucht, möglichst zurückhaltende oder möglichst abstrakte, reduzierte Grafik zu machen bei dem Spiel und auch die Texte in solchen Portionen, dass sie wirklich gut verdaulich sind.
Mhm. Also meistens ein, zwei Sätze oder so.
Genau, Großscreen, ein, zwei Sätze, sodass du nicht das Gefühl hast, okay, ich kann jetzt nicht weitermachen, bis ich den ganzen Paragraphen gelesen habe. Mhm. Und die Puzzles sind eben so in das ganze Geschehen eingestreut und sehr unterschiedlich von dem, was man machen kann. Mal muss man Dinge zählen oder was drücken oder mal wird's hell, mal dunkel und so weiter. Also da habe ich einfach versucht, auch dann die Möglichkeiten der Technik verschieden zu nutzen. Und das Schöne ist eben dabei auch gewesen, dass ich relativ frei war. Deswegen habe ich auch dieses assoziative Thema des Traums genommen. Mhm. Insgesamt gibt es aber doch eine Geschichte zu erzählen, mit auch einer, wie ich denke, sehr schönen Auflösung. Deswegen lohnt es sich dann eben auch die ganze App zu spielen. Und da habe ich eigentlich auch bewusst drauf gesetzt, dass es nicht zu lang dauert. Also ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, wenn ich andere iPhone-Spiele spiele, die dürfen gar nicht zu lang sein. Also wenn man normalerweise denkt man, Computerspiele umso länger, umso besser. Aber ich weiß nicht. Also bei einem iPhone-Spiel will ich auch dann irgendwann durch sein, sonst verliere ich die Lust.
Ja, gerade bei der Flut an Spielen, die es da gibt, habe ich auch oft das Gefühl, dass es jetzt könnte es eigentlich fertig sein, um das Häppchen, was ich gerade gestartet habe, irgendwie auch so abzuschließen. Ja. Das Phänomen haben wir ja inzwischen auch bei den Download-Titeln, also Journey zum Beispiel, warst du ja auch ein großer Freund von, dass das nicht so lange dauert. Da spielt man das lieber 2-3 Mal durch. Dein Spiel hier, das To Dreams, hat mich jetzt auch so ein bisschen an diese Twine-Geschichten erinnert, die ja auch so für die Interactive Novel quasi so ein Framework, so eine Basis bieten, um solche Erzählstrukturen quasi miteinander zu verbinden. Oder? Mhm. Hast du dich daran irgendwie orientiert? Hat dich das, hast du es auf der Basis irgendwie Prototypen gemacht oder bist du direkt einfach eingestiegen?
Ja, im Grunde war die Frage, ich wollte den Einstieg eben in die Computerspiele machen. Und die Frage war, welches ist das richtige Projekt dafür? Mhm. Also ich habe eigentlich letztes Jahr im Februar, glaube ich, angefangen, so ein Jump and Run zu machen, ein inverses Jump and Run. und habe da ein halbes Jahr dran gearbeitet und habe dann irgendwann gemerkt, okay, das dauert wahrscheinlich noch ein Jahr. Mhm. Und ich wollte aber eigentlich relativ früh auch Erfahrungen sammeln. Mit, wie ist denn das überhaupt, wenn ich eine App von vorne bis hinten fertig mache? Wie ist denn das, wenn ich die dann rausgehe? Wie ist es mit der Presse zum Beispiel? Mund-zu-Mund-Propaganda und so weiter. Wie macht man das überhaupt? Und deswegen habe ich dann mittendrin mal so eine Pause gemacht und gesagt, okay, ich mache ein Projekt, was überschaubar ist. Mhm. Und habe deswegen auch dieses Thema gewählt. Und mir war wichtig, dass es ein abgeschlossenes Ding wird, mit eben auch einer Pointe. Und als ich dann angefangen habe zu veröffentlichen, habe ich es in Episoden veröffentlicht, so dass ich das auch anpassen konnte, je nach Publikumsreaktion, wie lange ich das mache und wie viele Episoden ich dann auch bringe.
Okay, jetzt ist es aber fertig, oder?
Also du hast jetzt ist es fertig. Das war auch, also gerade ist ja ganz gut, dass ich den Podcast erwähnt habe. Gerade nach dieser Erfahrung, ich habe da 73 Folgen dieser Kurzgeschichte gemacht, immer jede Folge so 90 Sekunden und sie ist aber noch in der Mitte drin. Ich habe zwar im Kopf, wie weitergeht, aber das hat mich sehr geärgert und da war der Ehrgeiz natürlich noch viel größer, jetzt bei dieser App es eben fertig zu machen und die ganze Geschichte zu erzählen.
Das heißt, du hast es in Episoden veröffentlicht, das heißt, du hast mit der ersten Episode angefangen und die Leute, die es dann schon gekauft hatten, haben dann die nächste da drin einfach bekommen.
Genau, das
war dann jetzt kauft, ist es komplett.
Hat man es dann zusätzlich
bekommen. Das war ein Update dann, okay,
verstehe. Genau, und man konnte auch, und das war mir ganz wichtig in der Zeit, ein bisschen interagieren mit mir. Mhm. Am Ende der App, wenn man es durchgespielt hat, gibt es zum Beispiel auch noch immer den Twitter-Button und einen Button auf der Website. Denn es gibt so eine Meta-Interaktionskomponente in dem Spiel, wo ich durchaus dann Rückmeldungen gerne haben möchte.
Jetzt hast du gesagt, das ist ein kurzes Paket. Wie lange spielt man an dem Spiel? Also ich würde jetzt mal so schätzen, drei Stunden maximal, 1,5 Stunden bis 2 Stunden?
Nicht, auf jeden Fall nicht länger. Ich kann es interessanterweise überhaupt nicht einschätzen.
Betriebsblind sozusagen geworden.
Weil dadurch, ich bin da in 10 Minuten durch. Wenn ich mich da durchklicke, weil ich weiß ja alles. Mir ist es auch gerade aufgefallen, ich habe gerade Broken Age gespielt und dann nochmal das zweite Mal nochmal reingeguckt, weil ich ein paar Sachen nachgucken wollte. Und das zweite Mal, da klickst du dich ja auch durch, als hätten die 2 Wochen an dem Ding gearbeitet. Und 2 Jahre. Also das ist so ein typisches Spiel, wo die Spieldauer rapide abnimmt, wenn man weiß, was man tut.
Ja klar, gerade bei so einem textbasierten Spiel, also sehr, sehr typografisch, die Texte werden ja nicht vorgelesen bei deiner App, bei deinem Spiel. Wenn man die natürlich schon kennt und nicht mehr lesen muss, dann klar, erhöht sich die Spielgeschwindigkeit wahrscheinlich um ein 10-faches. hast du die Grafiken und komplett alles selber gemacht, oder? Programmierung, Grafik,
Sound? Also ich habe diesmal tatsächlich komplett alles selber gemacht. Die Geräusche habe ich auf Freesound.org gefunden. Mhm. Das waren alle ohne Lizenz. Also es sind immer mit Lizenz, aber mit dieser Nuller-Lizenz. Mhm.
Also frei benutzbare, ja.
Genau, frei benutzbare. Das war mir auch wichtig. Bei Brettspielen hat man immer, muss man immer viele Kompromisse eingehen und so weiter. Und das war mir auch wichtig, hier mal einfach was zu machen, wo ich es genau so machen kann, wie ich möchte. Niemanden fragen.
Ja, vor allem die Soundlizenzen bei Brettspielen sind heftiger.
Das ist ganz, ganz schlimm, ja.
Wie der Würfel klingt, wenn man ihn rollt.
Das und Sounddesign.
So. Da können sich Autobauer noch was von abschneiden. Ne?
Genau.
Wie die Pappe klingt beim Rausstanzen.
Jahrzehntelang drüber gesprochen.
Gut, du hast alles komplett selber gemacht. Ich schätze mal, du hast ganz normal klassisch, gerade bei so einer linearen Geschichte mit ein paar Abzweigungen, ganz klassisch auf Papier und Bleistift angefangen?
Ich habe in Unity angefangen.
In Unity? Also direkt in der
Programmierengine. Wie so eine, man kann sich das eigentlich vorstellen, als hätte ich so eine Zeitschriften genommen, Sachen ausgeschnitten und die dann auf dem Tisch ausgebreitet und mir die Szenen zusammengebaut. Mhm. Und so habe ich das einfach in Unity direkt gemacht. Also es ist eigentlich so entstanden, dass ich die Szenen gebaut habe, gespielt habe, gemerkt habe, okay, da fehlt was. Es gibt auch ein paar Szenen, die habe ich rausgeworfen wieder. Mhm. Weil ich sie nicht so gut fand wie andere. Und vielleicht verrate ich das hier exklusiv bei Insert Moin. Es gibt auch eine Bonusszene.
Um Gottes Willen.
Wenn man nach dem Knopf, für Menschen, die geduldig sind, gibt es die. Ja,
cool.
Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Okay, aber dann hast du direkt einfach in der Engine angefangen. Also vielleicht müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Was ist Unity? Also ich glaube, jeder hat das Unity-Logo schon mal gesehen, der unseren Podcast hört, haben relativ viele Spiele, gerade auch auf dem iOS oder im Browser. Ist eine, ja, wie sagt man da, ein Programmier-Framework oder wie würdest du es genau bezeichnen, was Unity ist?
Ja, am ehesten lässt sich vielleicht sogar mit Flash vergleichen. Mhm. Also das, was Flash früher war, ist es jetzt so für 3D. Man kann es überall abspielen, aber auch noch nativ abspielen. Also ich kann in Unity einfach ein Spiel zusammenbauen. Ich habe da so einen visuellen Editor. Mhm. Ich kann dann noch Skripten dazu, wenn ich interessantere Dinge machen möchte. Eigentlich wie in Flash. Dann kann ich eben sagen, render mir das für das iPhone raus und mach eine Mac-Version und eine PC-Version und noch eine Android-Version und so weiter.
Das ist witzig, dass du Flash sagst, weil an Flash hat es mich auch sehr stark erinnert, dein Spiel. Also ich habe früher auch viel Flash-Programmierung gemacht und genau so hätte man das Spiel, also es wäre, glaube ich, 1:1 umsetzbar mit Flash gewesen. So von den auch sehr vektororientiert und so diese Bewegungsanimation, Movie-Clips. Ja, okay.
aber nicht sehr viel. Ja. Das stimmt schon. Ja, klar. Früher hätte man das wahrscheinlich auch so gemacht.
Ich glaube auch, dass Adobe da völlig verpennt hat. Also Flash wäre eigentlich auch eine gute Umgebungsplattform gewesen, um relativ früh so diesen Flash-Spielemarkt aufs iPhone zu bringen. Ja? Wenn Adobe sich nicht so quer immer hätte mit Apple, dann hätte das durchaus gut,
Apple hat ja lange Zeit auch...
Ja klar, die sind sich ja beide immer Hass gewesen, aber als Apple halt nur einen Marktanteil von 5% hatte, hat Adobe ja auch die arrogante Karte gezogen und hat gesagt, wir optimieren das Ding nicht für euer System. Das hat sich jetzt natürlich gerecht, aber so als GUI, als Oberfläche, um Spiele zu entwickeln, hätte sich Flash, glaube ich, da wirklich besser positionieren können, wenn sie den richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit gefällt hätten.
Also ich bin gar nicht unglücklich, dass es jetzt noch mal was anderes geworden ist. Man kann Unity ja auch mit JavaScript coden und das ist ja nicht sehr weit vom ActionScript von Flash.
Ja.
Ansonsten C-Sharp geht auch. Und es ist ein schönes Konzept und man kann sehr schnell Prototypen machen.
Nochmal zu Unity. Kostet Unity was? Oder kann man es irgendwie, gibt es da eine Free-Version? Wie sieht das aus mit den Lizenzen?
Ich habe 300 oder 400 Euro gezahlt für die Lizenz. Mhm. Fürs iPhone. Mhm. Und im Sommer haben sie die aber abgeschafft. Das heißt, also die ich bezahlt habe, die gibt's gar nicht mehr, das ist kostenlos.
Großartig.
Also so zu veröffentlichen, wie ich, da muss man nichts mehr bezahlen.
Wo ist da jetzt der Unterschied?
Eigentlich hatte ich auch schon die Idee gehabt, so eine App zu machen, wie dieses Two Greens. als eine Art Kickstarter, um mir Unity zu refinanzieren.
Okay, ja.
Und eben mir die Möglichkeit auch dann zu geben, eine zweite App zu machen, ein zweites Ding und da auch mehr Aufwand reinzustellen. Ja.
Ja, warum haben sie das jetzt geändert? Weil sie einfach gemerkt haben, dass das das Standard-Tool wird? Oder wie verdienen die jetzt damit? Oder haben die inzwischen so viel verdient, dass sie die freigeben können?
Anfangs war ja auch schon frei für den Mac selber, die Entwicklung. Mhm. Und es gibt eine Pro-Version und die kann man entweder so kaufen. Wenn man das fürs iPhone haben will, dann kostet es insgesamt allerdings 3.000 Euro.
Du meinst natürlich immer den Export dann?
Genau, das Exportieren.
Ja.
Wobei die Pro-Version auf dem Computer selber auch schon 1.500 kostet, um die Pro-Features auf Computer zu benutzen und 1.500 dann nochmal die Pro-Features fürs iPhone zu benutzen.
Und wann braucht man so Pro-Features? Also ist es dann irgendwie 3D und Rendering?
Das Allerwichtigste ist eigentlich, dass beim Splash-Screen man dann den eigenen hat und nicht Unity dasteht.
Okay.
Das kommt immer irgendwie komisch. Ja, oder auch wenn man Effekte hat, also wenn man The Room 2 zum Beispiel ansieht, diese Blur-Effekte und so, die werden, glaube ich, in der Standardversion gar nicht unterstützt.
Okay, gut, aber da kann man sich Details dann, glaube ich, auf der Unity-Seite, die wir verlinken, nochmal angucken. Genau. Aber das heißt, man kann sich das heute runterladen und quasi schon so ein Spiel, wie du es jetzt gemacht hast, ohne Extrakosten produzieren.
Genau, und das ist natürlich auch klug gedacht, weil die Firmen, die dann wirklich, oder die einzelnen Programmierer, die dann wirklich Kohle damit machen, die werden sich Unity auch kaufen. Hm. Es gibt jetzt auch ein Abo-Modell, wie bei Adobe. Mhm. Das gibt es auch noch nicht so lang. Das wären dann 75 Euro im Monat oder Dollar.
Dollar wahrscheinlich.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, Dollar vielleicht. Im Monat.
Um immer die aktuellste Version zu haben.
Laufzeit mindestens ein Jahr. Da kommt man aufs gleiche Geld raus, wenn man die Lizenz 2 Jahre hat.
Okay, jetzt.
Aber das ist erstmal überhaupt nicht nötig, wenn man einsteigt.
Wenn du jetzt als Einsteiger, was würdest du für Einsteiger für einen Tipp geben? Also was muss man können, um in Unity ein Spiel zu machen? Kann man sich wirklich alles komplett mit Grafiken und quasi wie früher in Flash, gab es ja auch noch keine Programmierumgebung, kann man sich so Sachen zusammenklicken? Gibt es da so Standardmechaniken oder muss man schon irgendwie ein bisschen programmieren können?
Das hängt davon ab. Also Unity hat eine sehr, sehr gute Third-Party-Szene. Das heißt, es gibt da so einen Shop, den Asset Store, und da kann man sich viele kleine Helferlein kaufen. Also zum Beispiel 2D-Support gab es in Unity noch nicht, als ich mit der App angefangen habe. Mhm. Das ist jetzt mit so einem kleinen Plugin, also klein, aber mit einem Plugin habe ich das erstellt. Und das kann man eben dann im Asset Store kaufen. Es gibt auch das Playmaker-Plugin, das habe ich auch benutzt.
Das war's? Entschuldigung.
Playmaker heißt das. Da kannst du eigentlich so eine App machen, ohne zu programmieren. Ich kann zwar programmieren und es ist auch schöner, es eigentlich zu programmieren, aber da ich so viel rumprobiert habe, habe ich eben dieses Playmaker benutzt. Und da kannst du dir so Aktionen zusammenbauen.
Okay.
Du kannst zum Beispiel sagen, wenn hier gedrückt wird, dann schalte das Sprite auf rot. Mhm. Und so weiter.
Erinnert ja schon wirklich an Flash dann in der Hinsicht. Ja.
Genau, also da kommt es eigentlich ums Programmieren fast komplett rum. Mhm.
Und alles, was dann mit so Jump'n'Run-Ecke geht, wird dann wahrscheinlich schwieriger. Mit Kollisionsabfrage wird es wahrscheinlich auch noch irgendwelche Module oder so geben, aber...
Na gut, da ist ja viel eingebaut mit Physik und Kollisionsabfragen und so. Die kriegst du im Playmaker schon auch rein, aber irgendwann wird es halt sehr schwierig, das Projekt zu debuggen. Also das sehe ich jetzt auch bei Two Dreams. Das ist sehr schwierig, die Sachen zu finden. Mhm. Wenn ich in so ein zusammengeklicktes Skript reingehe, dann steht da das irgendwie und irgendwo. Und dann hast du deine kleinen Kästchen mit den Verbindungen, wann was passiert. Aber so die richtige Überblick, wenn man Code schreibt, hat man dann irgendwann nicht mehr.
Ja, verstehe.
Auf der anderen Seite kann ich einen Bug manchmal auch entfernen, indem ich reingehe in die Szene und dann einen Sprite verschiebe manuell und dann plötzlich passt das wieder. Mhm. Also es ist ein sehr grafischer, optischer Zugang dazu eigentlich.
Hm. Ja, und Hardcore-Programmierer werden das wahrscheinlich sowieso wie üblich alle selber machen. Die verschmähen ja solche Editoren dann immer gerne, oder?
Naja, das ist halt auch toll, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Grafiker zusammenarbeiten würde, der sich dann Sachen schon mal angucken kann in der Umgebung. Mhm. Oder rumschieben kann oder die Szene erstmal optisch zusammenstellen kann und ich benutze die dann vielleicht für meine Programmierung. Also Unity arbeitet sich da auch zum Kooperieren sehr gut. Mhm.
Du hast jetzt ja gesagt, du hast Two Dreams auch unter dem Aspekt gestartet, dass du gucken wolltest, wie das alles funktioniert und so. Wie sind denn so deine Learnings jetzt daraus? Also was hast du jetzt für dich daraus für Schlüsse gezogen? Jetzt ist es ja fertig, jetzt ist es im App Store. Ist es erhältlich? Du hast Feedback bekommen. Was sind so deine wichtigsten Erfahrungen, die du daraus ziehst?
Ja, Erfahrung Nummer eins, sprich mit der Presse. Und das war schwierig bei dem Spiel, weil ich wollte das nicht tun, als ich es rausgebracht habe, weil da war es ungefähr 5 Minuten lang. Mhm. Und zu sagen, ja, das Spiel ist...
Du meinst die erste Episode?
Ja, die erste Episode. Also als ich es veröffentlicht habe. Zu sagen, ja, das ist 5 Minuten lang, aber da kommt noch ganz viel. Kann man als Konzept vielleicht machen und der Presse dann verkaufen. Mhm. Also wenn ich jetzt sagen würde, das ist das Konzept und da kommt jetzt 52 Wochen lang jede Woche eine neue Episode.
Das hätte sich so als Kickstarter zum Beispiel auch geeignet, gell? Zu sagen, hier, das ist die Demo-Version sozusagen, schaut euch das an,
wenn euch das gefällt. Also das hätte vielleicht jemanden interessiert. Aber so, bei so einem kleinen Projekt hatte ich so das Gefühl, das wird niemand interessieren. Also habe ich gesagt, ich verlagere das mit der Presse auf, wenn das Spiel fertig ist. Mhm. Gerade eben, weil ich auch noch die Pointe drin hatte und so. Und da wollte ich dann eigentlich, dass die Leute erst Rezensionen schreiben, wenn sie es dann komplett überreißen können, wie sie es finden. Und es ist schwierig, bei manchen großen Seiten durchzukommen. Im Grunde ist das Feedback eigentlich recht wohlwollend. Also die Kritiken, die ich bekommen habe, sind gut und ich mache das gerade so peu à peu. So jeden Tag schreibe ich nochmal 2 Seiten oder 3 Seiten an. Also da wird jetzt, glaube ich, noch einiges reintröpfeln. Was total cool ist zur Selbsterkenntnis, weil ich dann auch sehen kann, welche Veröffentlichung bringt denn eigentlich wie viel Verkaufszahlen.
Weil du so peu à peu reingehst, ja
genau. Genau.
Und was ja eher untypisch ist, weil die meisten Spieleentwickler ja so alles auf einen Schlag mit Embargo und Co. und so machen. Gell?
Genau. Es wäre sicherlich auch besser gewesen, alles auf diesen einen Veröffentlichungspunkt zu konzentrieren, weil du natürlich auch die Leute mobilisierst, die deine Sachen angucken, weil sie dich kennen, weil du Werbung sozusagen geschaltet hast bei Apple, weil da steht dann halt, das sind die neuen Apps. Du kriegst also überhaupt Klicks von Leuten, die vielleicht nichts darüber wissen. Also es lohnt sich, das auf diesen einen Punkt zu konzentrieren, wenn du ein neues Produkt hast. Für meine Erkenntnis und so war es jetzt aber, glaube ich, ganz gut, wie ich es gemacht habe.
Für dein, um rauszufinden, wo, was woher kommt und so.
Wie geht's und wie reagieren auch Spieleseiten überhaupt? Ja. Also im Brettspielbereich ist es nämlich lustigerweise schon ein bisschen anders. Die werden ein bisschen mehr selbst aktiv.
Die Seiten
da
selber.
Passiert halt gar nichts. Mhm. Da passiert halt gar nichts.
Ja gut, aber ich kenne das ja jetzt auch von uns von Superlevel und auch von Insert Moin, was man überschüttet wird mit Pressemitteilungen. Wir kriegen wahrscheinlich auch nur einen Bruchteil, aber allein was jetzt Superlevel als Indie-Verteiler, seit wir da irgendwie gelistet sind auf solchen großen Verteilern, was die Indie-Entwickler sich halt einfach angucken, wo sie was hinschicken, seitdem nimmt die Flut halt immens zu. Und das betrifft halt alle Indie-Titel und Spiele und Apps. Da kommt so viel, das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor, da überhaupt irgendwie durchzukommen. Und Brettspiele sind ja dann doch einfach von der Zahl der Releases deutlich geringer.
Ja, aber die stöhnen auch schon. Ich kann das gut verstehen. Man wird einfach zugemüllt. Ja. Was ich zum Beispiel auch eine interessante Erfahrung jetzt fand, war, ich habe eine Kritik auf 184 Apps.com gehabt. Und wenn man die Kritik selber durchliest, fand ich die eigentlich ziemlich genial. Ich fand es auch sehr, sehr cool, wie sich die Rezensentin mit dem Spiel auseinandergesetzt hat. Mhm. Und als Note stand dann drüber 3,5 Sterne von 5.
Ja, okay.
Was halt nicht so viel ist. Ne? Und das wurde dann in der einen Woche rezensiert, als dann halt noch 5 andere Apps waren, die dann, der Durchschnitt war halt höher von den Sternen. Und das fand ich dann auch interessant zu sehen, dass die Leute dann gar nicht erst die Rezension lesen.
Ja, klar. Das ist halt immer das Problem bei Seiten mit Wertungen, dass die Leute runterscrollen und erst wenn es ein Wert ist, den man sagt, lohnt sich, dann fängt man an zu lesen. Ne?
Wenn man die Rezension aber liest, dann kann man sehr gut einschätzen, ist das was für mich oder nicht. Und die, wie gesagt, also die ist auch sehr positiv. Ich bin auch total froh über diese Rezension, weil das passiert gar nicht so oft, dass sich Leute so sehr auf dein Produkt einlassen oder ja, auf dein Spiel einlassen und da mit diesem Flow mitgehen. Ja. Die würde ich mir gern, glaube ich, irgendwo hinhängen. Einfach so fürs Private. Also ich habe einen kleinen Platz in meinem Herzen für diese Rezension. Auch weil es meine erste war natürlich, aber auch wie sie geschrieben ist.
Ja. Hast du dieses Presskit-Tool gesehen von den Flambert-Jungs?
Das habe ich auch benutzt. Okay. Also ich habe das Presskit-Tool mir runtergeladen.
Magst du kurz sagen, was das ist?
Zuerst habe ich gar nicht kapiert, was es ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist, glaube ich, so ein kleines PHP-Skript, wenn ich das richtig sehe. Also du lädst dir einfach so einen Ordner runter, den du auf deinen FTP, mit deinem FTP-Server auf deinen Server stellst.
Mhm, als Indie-Entwickler. Ja,
auf deinen FTP-Server. Also auf deine persönliche Webseite. Und dann kannst du da so eine kleine Presseseite machen. Mhm. Und das Skript hilft dir halt sehr, weil du nur so ein XML bearbeiten musst, wo schon fast, also ganz viel eingetragen ist. Also hier kommt der YouTube-Link hin und hier kommt eine Kurzbeschreibung hin. Hier kommen tolle Zitate, wie toll dein Spiel ist, was ein bisschen albern ganz am Anfang ist, weil da hat ja noch keiner was über das Spiel gesagt. hier kommen die Fotos und so weiter. Und das hilft schon sehr.
Ja. Und die Idee war, glaube ich, von den Flambert-Jungs, das einfach so zu standardisieren, damit halt die Presseleute direkt darauf zugreifen können und die Indie-Entwickler sich nicht alle immer das Neue selber überlegen müssen, welche Infos braucht die Presse, wo kriege ich Bildmaterial her, wo kriege ich das Icon her, Anschrift, Adresse und so weiter.
Genau, und was ich dann gemacht habe, war einfach eine E-Mail zu formulieren, wo ich reingeschrieben habe, was mir sozusagen wichtig an dem Spiel ist und versucht habe, das wirklich persönlich und direkt rüberzubringen. Habe ein Teaserbild in die E-Mail geklatscht, was vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit erregt und dann eben auch dieses Presskit verlinkt. Mhm. Hauptsächlich. Und ja, also ich finde dafür, dass mich überhaupt niemand kennt, hat es ganz gut geklappt. Bis jetzt, ja, mal sehen.
Ja, und ist ja auch international. Also du hast jetzt auf Englisch und auf Deutsch geschrieben, die Texte. Mhm. Von daher bist du jetzt ja auch mit...
Genau, die App ist international.
Genau, also auch mit den größeren Seiten wie jetzt toucharcade.com und solche Geschichten. Wahrscheinlich am Hantieren, ob da was reinkommt. Nix,
denen habe ich was geschickt. Auf Pocket Tactics soll zum Beispiel jetzt noch eine Rezension kommen und ich klappe eben jetzt noch weitere Seiten ab. Mal sehen, was da passiert. Ich habe als Entwickler jetzt schon ganz stark das Gefühl, im Grunde brauchst du irgendjemanden, der in der Szene verwurzelt ist, dem das Spiel gefällt. Mhm. Und ich glaube, über dieses, wenn dann halt jemand twittert, der ein bisschen wichtiger ist, das muss man sich ansehen, dann wird das, glaube ich, auch funktionieren, ansonsten ist es schwer. Und
ist halt immer so dieser Tipping Point, gell? Du musst halt irgendwie so ein paar Fürsprecher haben, die irgendwie 40.000, 50.000 Follower haben oder so ein Notch. Wenn der dann einmal sagt, hier, das ist cool, dann allein wenn dann nur 10% irgendwie da draufklicken und gucken. Das ist halt immer so, gell?
Ja, und das so funktioniert es bei Videospielen. Das funktioniert bei Brettspielen überhaupt nicht so. Mhm. Also da ist zwar auch wichtig, die Multiplikatoren, aber da reicht es nicht, wenn einer twittert, schaut euch dieses Spiel alle an.
Ja.
Das ist, glaube ich, bei...
Ja, weil es halt auch nicht so ein Impulsmoment dann ist, gell? So eine App kannst du ja direkt in dem Moment, wo du den Tweet liest, sagen, ach, schaue ich mir an. Bei einem Brettspiel natürlich ein bisschen schwieriger, ja.
Also ich habe hier jetzt tatsächlich noch so das Problem, dass es fast niemand kennt. Also wie kommst du sozusagen an deine Zielgruppe überhaupt erst ran? Weil es gibt halt 8 Milliarden Apps und warum soll ich gerade...
Jeden Tag.
Das ergibt halt auch keinen Sinn.
Ja, und die Sichtbarkeit im App Store. Das Problem, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal woanders besprochen, wenn du erstmal in diese Top 10 reinkommst, dann ist es ja wieder auch, dann ist es eigentlich ein Selbstläufer, weil dann viele Leute einfach diese Apps ausprobieren, die in dieser Top 10 drin sind. Aber da hinzukommen, ist halt die eigentliche Kunst, gell? Irgendwie eine Platzierung dann im App Store auch zu bekommen und solche.
Ja, das Schöne wäre halt, wenn ich das Publikum, was diese App interessant findet, überhaupt erreichen könnte.
Ja.
Hier geht es ja nicht darum, dass ich jeden erreiche.
Ja.
Also zum Beispiel Leute, die Device 6 gespielt haben, da ist die Wahrscheinlichkeit schon ein bisschen größer, dass auch das Two Dreams ihnen gefallen könnte. Mhm. Aber das kannst du halt auch nirgends, diese Querverbindung vermitteln.
Ja, da ist Apple uns ja immer noch was schuldig irgendwie, dass man so in diesem App Store sagen kann, zeig mir Spiele sortiert nach Genre oder nach irgendwas. Ich bin mal gespannt, ob sich da noch was tut. Weil so wie er jetzt ist, ist er halt einfach unbrauchbar, der Store, gell? Also ohne diese Kuratoren, ohne diese Webseiten, die dir irgendwie auflisten, welche neuen Apps es gibt, würde man, glaube ich, gar nichts mehr finden, was einen interessiert.
Ja. Also ich finde es sehr Perlen rauszukriegen. Im Endeffekt schaue ich mir dann auch mal bloß die Spiele an, die sich alle angucken, weil die Suche bringt es einfach nicht.
Ja. Nochmal zu den Learnings. Wie hast du dich für den Preis entschieden? Wie hast du dich entschieden zu sagen, ist ein Vollpreis, also ist ein Bezahltitel und kein, du hättest jetzt ja auch die erste Episode quasi Free-to-Play machen können und dann die zusätzlichen Episoden verkaufen können. Wie bist du da vorgegangen? Wie hast du dich da entschieden?
Also keep it simple. Allein In-Apps einzubauen, hätte ich mir, glaube ich, nicht refinanzieren können.
Okay, ist das so ein technischer Aufwand dann?
Naja, es ist, was heißt so ein technischer Aufwand? Es ist auf jeden Fall nochmal Programmieraufwand.
Okay.
Und wenn ich einfach sage, pups, so viel kostet es, ist das auch gut so. Ich finde es erstaunlich, wie hoch die Zahlen sind, wenn die Leute kostenlos sich das Ding holen können. Aber das bringt dir halt auch wenig, weil die Konversionsrate oft gering ist. Mal so reingucken können, ist eine schöne Sache, aber mittendrin, also das ist auch keine App, wo du mittendrin kaufen willst, glaube ich. Mhm. Ich habe auch komplett oder fast komplett auf Menüsachen verzichtet in dem Spiel. Sondern das ist einfach die App, du wirst da reingeworfen und du bist an der Stelle, an der du gerade bist. Ich wollte nicht dauernd ablenken, Achtung, du bist jetzt in einer App.
Ja, ich glaube, also ich habe es jetzt ja auch gespielt und wenn du da einmal drin bist, dann ziehst du es auch, glaube ich, komplett durch. Machst vielleicht mal kurz eine Essenspause oder so, aber eigentlich spielt man das auch am Stück durch, so eine Kurzgeschichte. Ja, ja. Das denke ich auch.
Das wollte ich Ihnen nicht. Ich habe mit einem Einstiegspreis angefangen von 79 Cent. Mhm. Und jetzt ist es, ich habe das im Deutschen immer so krumm, ist jetzt sind es halt die 2 Dollar.
Also 1,79.
Mit einem Dollar, genau, angefangen, ja. Jetzt 2 Dollar. Ich glaube, es ist wichtig, dass man diese 2-Dollar-Marke mindestens hat, damit man auch mal dann später, ein halbes Jahr später oder ein Jahr später, so einen Discount mal machen kann oder eine Aktion machen kann. Das kann ich ja nicht, wenn ich sowieso auf dem...
Klar, ja. Von 99, es gibt ja nur diese festen Tiers.
Und das, wer
das nicht weiß, im App Store gibt es
ja, es gibt ja eine Webseitenindustrie von Seiten, die nur drauf gucken, wann Apps discounted werden.
Nee, du kannst sogar so Watchlists anlegen, ja. Gell? Erinnere mich, schick mir eine E-Mail, wenn die und die App im Sale ist, ja.
Genau, und das ist halt eine der wenigen Chancen, wo du so als Wald- und Wiesenmensch überhaupt Aufmerksamkeit kriegen kannst. Weil ich bin jetzt gerade discounted und dann schauen die Leute vielleicht mal zufällig rein.
Das ist doch schon mal ein guter Tipp. Mit 2 Euro Preis festlegen und dann discounten auf 1 Euro.
Das ist ganz interessant, das ist mir aufgefallen, dass in letzter Zeit Indie-Titel wieder hochpreisig, 2 Dollar, aber nein, dass Indie-Titel wieder weggehen von diesen 79 Cent, weil die bringen es halt nicht.
Jetzt mal so eine kleine Rechenaufgabe. Ich meine, wie viel Zeit hast du in dieses Spiel investiert, wenn du jetzt mal ganz rational runterbrichst, was du an Learning und an, also quasi, wenn du jetzt sagen müsstest, das wäre jetzt eine Auftragsarbeit gewesen, wie viel Zeit würde in so einer App drinstecken, wenn du die Sachen abziehst, weil du irgendwie die Engine noch nicht kanntest und so?
Ich hab's diesmal wirklich zum ersten Mal gemacht und mir das mir das alles aufgeschrieben. Und ich bin jetzt bei einem Stundenlohn von 3,58 Euro momentan.
Also nicht durch die Verkäufe, die du jetzt erzielt hast, sondern
durch die Verkäufe.
Okay.
Also durch die Verkäufe habe ich jetzt 3,58 Euro pro Stunde, die ich in das Spiel gesteckt habe.
Das heißt, 2 Leute haben es gekauft und du hast...
Ich habe 5 Minuten reingesteckt.
Genau. Nein.
Also ich habe hier jetzt veranschlagt, das ist natürlich bloß eine große Schätzung, ungefähr 120 Stunden. Mhm. 121 Stunden. Und habe mir dann die Verkäufe aufgeschrieben und wie viel ich davon bekomme. Ja, und dann kommt eben dieser Wert raus. Das ist jetzt noch nicht der Mindestlohn.
Stimmt, ja.
Weiß nicht, ich kann ja mal bei Angela Merkel fragen, ob sie das dann noch drauflegt, was da noch fehlt, aber das glaube ich nicht. Das Interessante ist, und das sollte ich vielleicht dazu sagen, kürzer kann man ein Projekt wahrscheinlich kaum machen.
Kürzer jetzt im Sinne
schneller.
Von, also das heißt, du bist zufrieden mit der Art, wie du es, in welcher Geschwindigkeit du das umgesetzt hast.
Ja, ich habe alle Parameter des Spiels so gesetzt, dass sie für mich möglichst in kurzer Zeit zu produzieren sind. Hm. Also die Grafik so wie einen Grafikstil, den ich relativ schnell erzeugen kann.
Ja.
Die Sounds von Freesound genommen, die Story so, dass ich sie während ich dran arbeite, weiterentwickeln kann. Mhm. Und so weiter.
Ja, und durch das Linearität natürlich keine, auch viele...
Keine großen technischen Aufgaben reingemacht. Auf Inner-Purchases verzichtet. Ich habe sogar auf Achievements und so verzichtet. Da habe ich lange drüber nachgedacht und irgendwann habe ich gedacht, wenn ich da so eine Traum-App habe und dann kommt dann immer, du hast dieses Achievement bekommen, das ist auch irgendwie komisch.
Bescheuert, ja, stimmt. Ja, ja. Okay.
Aber zuerst mal habe ich es weggelassen, weil es nur davon ablenkt, weil es zu viel Arbeit ist. Ich finde das für einen Versuchsballon sehr gut, so zu arbeiten und dann halt zu sagen, das waren jetzt nur 120 Stunden, kann ich jetzt auch nicht riesen Verlust machen.
Hm. Ja, das klingt schon ziemlich flott, 120 Stunden eine komplette App zu machen.
Sehr, sehr.
Also inklusive dem Zeug in die App Store zu machen und genau. Aber ohne Pressearbeit und so jetzt.
Genau.
Ja. Das heißt, wenn du die jetzt noch mit dazu rechnest, dann wird es wahrscheinlich auch.
Ach nee, die ist teilweise drin. Ja, manchmal habe ich auch eine Stunde vergessen aufzuschreiben.
Ja, klar. Ja. Sehr, sehr strukturiert.
Ja, auf der anderen Seite, ich hätte halt gerne auch mal so die Muße, dann mich an was ranzusetzen. Und das ist jetzt auch der Plan für dieses Jahr, mich an Sachen ranzusetzen, wo ich mir mehr Zeit gebe. Das traue ich mich aber tatsächlich jetzt erst, weil ich diese Erfahrung gemacht habe. Und viele Indie-Entwickler machen den Fehler, dass sie halt gleich halt das erste so ein Riesenprojekt machen. Und wenn das dann nicht gut ankommt, ist das natürlich super bitter. Das
ist natürlich deutlich frustrierender, wenn du jetzt das Spiel des Jahres quasi in deinem Kopf gemacht hast, aber das einfach keiner erfährt, gell? Ja. Was würdest du jetzt noch so für Learnings aus der Unity? Also ist Unity, bist du damit zufrieden? Ist das die Engine der Wahl jetzt, um Sachen zu machen? Oder da gibt's ja auch noch Konkurrenten. Also ich meine, Unity ist gerade ziemlich verbreitet. Man sieht es ständig, aber es gibt ja durchaus noch andere Ansätze, um so ein Spiel zu machen.
Wenn man eine Engine benutzt, Unity kann ich sehr ans Herz legen, weil ja, das ist so Flexibilität meets Einfachheit. Mhm. Das ist ein sehr guter Kompromiss so zwischen den Lagern. Ich kann aber durchaus auch der nativen Programmierung einiges abgewinnen.
Die funktioniert aber dann nur mit C++, oder?
Mit Objective-C jetzt fürs
Alpha. Okay, ja. Mhm.
Genau, weil da kann man dann halt tatsächlich ganz bestimmte Sachen nutzen. Gut, dazu muss man sagen, man kann Unity auf die Plattform erweitern, für die man das macht. Also ich kann jetzt auch nativ fürs iPhone was machen und das dann zu Unity anbinden. Mhm. Das ist auch ganz cool. Aber ja, also man muss es pro Projekt sehen. Ich habe jetzt gerade so eine Idee, da lohnt es sich eigentlich nicht, noch Unity drauf zu packen. Mhm. Aber in vielen anderen Sachen.
Aber wenn man es nicht kann, klar. Ja,
genau. Gerade wenn man 3D macht. Also ich kann das super empfehlen und es macht auch fast jeder mittlerweile. Mhm. Also nativ programmiert wird gerade bei Spielen kaum noch was.
Ja. Wie sieht's denn aus mit so Multiplayer-Sachen und so? Geht also so Turn-by-Turn-Geschichten, wenn man jetzt irgendwie so eine Art Brettspiel oder sowas umsetzen will, geht sowas auch alles dann in Unity? Gibt's da die Schnittstellanbindung an diese Game Center-Sachen oder?
Ans Turn-by-Turn nicht. Es gibt eine Anbindung an die Achievements und an die Leaderboards. Mhm. Also Game Center zu programmieren ist schon nativ schwierig genug, muss ich sagen, weil du bewegst dich die ganze Zeit da in so einer Sandbox, die die Hälfte der Zeit auch läuft. Mhm. Und naja, das ist kein Zuckerschlecken.
Okay. Gut. Hast du mal so andere Sachen ausprobiert? Es gibt ja auch so Geschichten, dass man irgendwie Sachen in JavaScript und HTML und die dann quasi so rüber emuliert aufs iPhone. Hast du sowas mal ausprobiert oder dich da im Zuge, bevor du Unity gemacht hast, damit beschäftigt?
Ich habe eigentlich relativ viel recherchiert und wahrscheinlich wäre ich nie bei Unity gelandet, wenn iOS 7 schon rausgekommen wäre, denn in iOS 7 gibt es jetzt das Sprite-Kit, wo man eben überhaupt mal schnell Sprites darstellen kann. Mhm. Das war einfach zu langsam bislang auf dem iPhone. Also OpenGL sozusagen, Anbindung, gibt es jetzt. Ja, ich habe mir noch Sparrow angeguckt, das war auch so eine Hybrid-Sache. Das war direkt für Objective-C so eine Art Plugin, wo man dann Sprites nutzen konnte. Das Projekt gibt es auch für Flash, interessanterweise. Da heißt es Starling. Und ansonsten gibt es noch ganz, ganz viele, du hast noch Twine genannt und sowas. Da gibt es ja unglaublich viele Engines, die man sich noch angucken kann. Es ist ein großer Vorteil, wenn man Unity macht, weil man findet einfach unglaublich viel im Internet.
Hm. Ja, Flash geht inzwischen übrigens auch wieder, gell? Also man kann ja, auch aus Flash heraus wirklich Sachen machen. Ja? Okay. Genau. Ja, hast du noch irgendeinen Aspekt, den du unbedingt erwähnen würdest wollen, was dir noch wichtig ist? Ja,
lasst euch nicht hindern, ein Spiel zu machen. Am Anfang, wenn man so recherchiert und sagt, okay, ich will jetzt auch als Indie, da findet man unglaublich viele Tipps in jeder Richtung. Hm. Aber was ich immer merke, ist, man darf sich da auch nicht zu sehr einschränken lassen, sondern wenn man sich irgendwie durchsetzen möchte auf diesem Markt, dann macht das, was ihr am besten könnt und worauf ihr am meisten Bock habt. Hm. Weil sonst lohnt sich's nicht. Wenn ich jetzt was mache, um den großen Erfolg zu haben, ja gut, dann gehe ich vielleicht in irgendein Studio, aber da brauche ich nicht als Indie anfangen. Als Indie sollte man anfangen, wenn man was macht, was man immer mal machen wollte. Hm. Und ja, das ist so mein Tipp bei der ganzen Sache. Lasst euch nicht zu sehr verunsichern.
Ich glaube, gerade bei so einem Projekt, wo unklar ist, ob danach wirklich wirklich Umsätze mit generiert werden. Also sowas wie das mit dem kleinen Vogel. Ich will immer Happy Bird sagen, aber es heißt nicht
Tiny Wings.
Tiny Wings. Das hätte der gute Mann ja auch nicht sich im Traum denken lassen, dass er mal App des Jahres im iStore wird, weißt du? Deswegen fängt man ja so ein Projekt nicht an, sondern man macht so ein Spiel, weil man da halt Bock drauf hat, weil es genau das Spiel ist, was man eigentlich machen will. Also ich glaube, es funktioniert trotzdem, auch nicht so nach dieser Marktlücke.
Viele, die jetzt sagen, oh, Free-to-Play ist ja total in, ich mache jetzt ein Free-to-Play-Spiel und werde berühmt und reich. Und das ist halt, das funktioniert halt nicht. Ja. Vor allem jetzt das zu machen, was jetzt hip ist.
Ja, genau. Bis du es fertig hast, ist diese Marktlücke halt gedeckt. Genau.
Bis du es fertig hast, vergiss es. Ja. Mach lieber. Und das Tolle ist, wir sind jetzt in der Situation bei den Computerspielen, in der wir bei den Brettspielen in den 90ern waren. Du kannst total ausrasten. Du kannst das Verrückteste machen, was du willst. Es gibt mittlerweile einen Markt dafür. Hm. Und dann mach bitte auch das Verrückteste, was dir einfällt. Also was du schon immer mal machen wolltest. Ja. Weil dieses Zeitfenster ist kurz. Das wird sich auch irgendwann wieder schließen. Und dann gibt's kein Publikum mehr dafür, die abgefahrensten Dinge zu machen.
Ja, das siehst du aber negativ.
Ja, ich sehe es eher positiv. Nutzt es.
Okay. Ja, und eben jetzt sowas, also, jetzt so ein Angry Birds nachprogrammieren oder ein Free-to-Play-Kram, das macht einfach echt keinen Sinn. Da gibt's wirklich genügend große Studios, die sowas in einem Monat oder zwei runterprogrammieren. Ja. Und selbst damit auch keinen Erfolg haben. Also von daher, ja. Lass es. Mach das, wozu
und
ihr
Bock außerdem, habt. Ich habe das natürlich jetzt auch gesagt, weil ich diese verrückten Sachen gerne spielen möchte und weiterempfehlen möchte. Ja, das ist vielleicht noch ein wichtiges an so Hörer. Empfehlt bitte die Spiele weiter, die ihr gut findet.
Unbedingt.
Weil alle Spiele leben von dieser Mund-zu-Mund-Propaganda und man denkt auch immer, ja, die verdienen sich alle die goldene Nase, aber ich kenne viele Spiele, die brauchen jede Empfehlung auch.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Twitter zum Beispiel ist für mich eigentlich die erste Quelle geworden, um zu gucken, was Neues im App Store irgendwie, was mich da interessiert, weil wenn Leute dann anfangen, über 886 Hack oder sowas zu sprechen und sich irgendwie Highscore-Listen zuschicken, in dem Moment fällt mir das Spiel auf. Das habe ich da drüber gescrollt, wenn ich irgendwie nur Screenshots sehe oder Touch Arcade irgendwie da durchblätter. Dann nehme ich so Titel vielleicht mal wahr, aber erst wenn sie dann in meiner Filterbubble auf Twitter oder Facebook oder so auftauchen, dann denke ich, okay, da könnte ich ja nochmal drauf gucken. Also von daher unbedingt auch.
Also mir geht es auch oft so, dass ich erst zwei oder drei oder viermal über einen Titel gestolpert sein muss, bevor ich es mir dann wirklich angucke.
Ja. Ja. Genau. Also tweeten, Facebooken, was auch immer, Freunden zeigen. Ich habe letzte Woche zum Beispiel erst Ready Steady Bang einem Kollegen gezeigt, so in echt. Der hat es dann sofort runtergeladen, hat es wieder einem Kollegen gezeigt und inzwischen spielt die ganze andere Agentur, die befreundete Agentur, spielen alle dieses Ready Steady Bang. Also auch so in echt mal so zeigen. Gerade bei diesen Two Dreams zum Beispiel könnte das, glaube ich, auch ganz gut funktionieren. Den Leuten mal kurz zeigen, schmackhaft machen. Wünsche ich dir viel Erfolg.
Man muss sich auch als Spieler einfach klar darüber sein. Man kann selber sozusagen damit auch entscheiden, was in Zukunft erscheinen wird. Weil die Sachen, die wirklich Aufmerksamkeit bekommen, in die Richtung geht's dann halt auch. Ja. Und wenn außergewöhnliche Titel Aufmerksamkeit bekommen, dann werden die auch gemacht.
Hey, man sieht's ja an diesem Device 6 zum Beispiel, ja. Was ja auch so in die Richtung geht. Dadurch, dass die Leute darüber geredet haben, ich glaube, dass da jetzt auch in diesem Genre auch wieder mehr passieren wird, weil davor hat sich halt keiner getraut, sowas zu machen.
Das Lustige war, ich kannte das Spiel nicht mal, also Device 6, als ich angefangen habe. Und der Witz dran ist, da kommt eine rote Tür vor im Vorstabspann von Device 6 und in meinem kommt am Ende eine rote Tür. da habe ich dann spekuliert, ob das vielleicht die gleiche sein könnte. Aber das ist metaphysisch, das könnt ihr selber für euch klären.
Genau, man ist ja in der Traumwelt, wer weiß, passt ja.
Danke für die Einladung.
Gut, Unity wollte ich noch kurz abschließen. Das heißt, was hast du so als nächstes vor? Weil du kannst ja mit der Unity Engine könntest du ja theoretisch auch andere Plattformen. Also ich habe jetzt gerade gelesen, Unity kommt auch für die Vita und so demnächst.
Ach, das wollte ich noch kurz ansprechen, warum ich noch nichts für die anderen Plattformen gemacht habe, obwohl ich eigentlich nur einen Knopf drücken muss. Und das ist tatsächlich, ich weiß nicht, wie der Vertrieb da geht. Google Play Store kriege ich vielleicht noch hin irgendwie, mich da anzumelden, aber da fällt es mir natürlich schwer, dann zu testen.
Weil du kein Gerät hast, oder wie?
Ja, und dann weiß ich halt auch nicht, soll ich Geld verlangen für eine App, wo ich nicht testen kann, ob sie überhaupt vernünftig läuft. Also wahrscheinlich kommen dann tatsächlich halt bloß die Apps, die sowieso schon recht erfolgreich waren. Aus diesem Grund. Ich bin noch nicht ganz sicher. Vielleicht mache ich noch mal was auf einer anderen Plattform, weil ich kann tatsächlich TubeDreams auf einer anderen Plattform relativ einfach bringen. Aber ja, ich weiß einfach noch nicht, wie ich es da vermarkten kann.
Okay. Das heißt, wo könntest du jetzt, also Google, Android-Geschichten, klar. Wo läuft Unity noch überall? PC, Mac ist auch klar.
Ja, PC, Mac. Die Konsolen, da muss man dann wieder extra Deals machen und so.
Ah, okay. Aber theoretisch kann man es daraus auch exportieren.
Du kannst nur einen Port machen darüber, aber du hast halt den ganzen Konsolen-Nervkram noch dran.
Ja. Ja.
Verstehe. Windows Phone geht auch.
Unbedingt. Großer Markt.
Ja, Flash haben sie eingestellt.
Das stimmt. Ja.
Den Flash-Export.
Gut. Dann danke ich dir auf jeden Fall für den Besuch. Wir machen es natürlich so, wer irgendwie noch eine spezielle Frage an dich hat, darf wahrscheinlich gerne in den Kommentaren zum Podcast irgendwie noch schreiben. Du wirst da mal reingucken, hoffe ich mal. Mhm. Dann kann man da noch Detailfragen klären. Wir verlinken natürlich auch das Spiel, wer da mal reingucken mag, und die Unity-Geschichte. Ansonsten würde ich mich natürlich über Feedback freuen, was für Fragen so bei so Entwickler-Interviews irgendwie noch anstehen, was euch noch interessiert. Ich hoffe, wir haben alles abgedeckt. Ansonsten würde ich mich sehr über Feedback freuen. Danke dir, Marcel.
Ich danke auch.
Grüße an die Münchner Mannschaft und schafft euch doch mal so ein Android-Ding an. Die Frage hört ihr doch wahrscheinlich 100 Mal am Tag.
Ja.
Genau. Ansonsten müsst ihr halt eine Kickstarter-Kampagne starten, um ein Android-Testgerät zu bekommen.
Ja, oder Patreon. Jedes Mal, wenn ich ein Gerät kaufe, kriege ich dann Geld von dem.
Genau, so machen wir es. Gut, uns findet ihr natürlich auch auf Patreon, patreon.com/insertmoin. Wer noch ein paar mehr Entwickler-Interviews haben möchte, kann da mal drauf gucken, kann uns ein bisschen unterstützen. Würde ich mich auch sehr freuen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.